Hallo, willkommen zu einer neuen Heise-Show. Diesmal wieder am gewohnten Platz, Donnerstag Mittag um 12 live. Ich bin Martin Holland aus dem Newsroom von Heise Online und wir möchten heute über einen Hype sprechen, der vielleicht kein Hype mehr ist, der ein Hype war oder vielleicht wieder kommt. Und zwar Virtual Reality. Dazu habe ich noch mit mir hier Christina Beer, auch aus dem Newsroom, und unseren VR-Experten, das wissen glaube ich alle Zuschauer, Jan-Keno Jansen.
Unsinn.
Legendär. Genau. Hi, und wir haben direkt hier schon das Erste. Ich habe ja die Frage gestellt, war es das jetzt schon mit Virtual Reality?
Ja, wir können jetzt eigentlich aufhören.
Wir können aufhören, weil sagst du ja oder sagst du nein?
Das war ja die Frage. Ja.
Du sagst nicht
ja. Ich sage nur ja, weil die Frage so blöd ist.
Achso, die Frage ist so blöd. Danke sehr. Okay, das klären wir jetzt? Nein.
Nein, die Frage genau. Ist halt ein bisschen.
Ich kann es ja erklären. Plakativ. Also, wir hatten, genau, natürlich, die ist plakativ. Wir hatten die Woche eine Meldung, dass es eine Studie oder eine Umfrage gibt, das war eine repräsentative mit irgendwie 22.000 Menschen in, weiß ich nicht, 20 Ländern, 30 Ländern zu verschiedenen Hype-Themen. Also die anderen behandeln wir dann nächstes Jahr. Das war, glaube ich, noch 5G und AR vielleicht noch, steht da. Mobile Assistenten war es noch, danke sehr. Und VR. Mhm. Und da ging's, da war eben die Erkenntnis, dass VR, also dass die große Mehrheit der Leute mit VR nichts anfangen kann und das auch nicht benutzt und die Geräte. Das war ein bisschen komisch formuliert. Ich glaube, es war so, dass letztes Jahr, vor einem Jahr, hatten 2% der Haushalte ein VR-Gerät zu Hause und jetzt waren es 3, also quasi 1% mehr, aber natürlich ist das ja schon 50% mehr als vorher. Mhm. Wenn man es.
Das kann man so sagen, ja.
Genau. So, also wie ist es denn jetzt? Also haben die Leute Unrecht, die das so sagen, die Mehrheit?
Also eine Enttäuschung ist auf jeden Fall da. Das sehe ich auch in der VR-Szene. Also ich bin nach wie vor ein großer Fan davon und die anderen Leute, mit denen ich zu tun habe, die auch Fans von VR sind, die sind alle schon ein bisschen enttäuscht, weil irgendwie haben wir uns das alle ein bisschen anders vorgestellt. Ja, ne? Man hat ja auch gestern gesehen, gestern war ja die OC4, die Oculus Connect, die vierte. Da hat ja Mark Zuckerberg eine Ansprache gehalten. Und da, das klang schon sehr nach Durchhalteparolen, so ein bisschen patzig auch, trotzig.
Okay, von wegen,
das ist alles ganz normal, wir sind auf einem guten Weg. Und so. Also er hat natürlich nicht gesagt, ihr sagt alle VR läuft nicht, sondern er hat halt so durch die Blume gesagt, wir sind auf einem guten Weg und alles ist normal. Und sein Ziel ist, hat er gesagt, was komplett aus der Luft gegriffen war, er will 1 Milliarde Leute mit VR erreichen. Einfach so mal so ein
Aktionärs... Also allgemein.
Allgemein so ein Aktionärsglück gesagt, glaube ich. Aber natürlich, klar, also wir können ja vielleicht mal, und das finde ich ist ein ganz guter Start, wir können ja vielleicht mal diesen Hype-Cycle einblenden.
Ja, mach das mal, genau, das hast du ja schon. Da musst du dich, glaube ich, ein bisschen zur Seite beugen.
Gemacht, genau. Ja,
das
genau.
Haben wir, unsere moderne Technik hier.
Können wir mal einmal den ganzen einblenden und nicht nur den kleinen Teil, genau. Also das ist hier der Hype-Cycle, das ist so ein ganz interessantes Tool von so einem Analyseunternehmen namens Gartner. Und die sagen halt, dass man bei allen technologischen Innovationen so einen Hype-Cycle erkennen kann. Ja. Das heißt, dass hier ist der Innovation-Trigger, also hier fängt es irgendwie an, dass man was erfindet.
Das werden wir dann, das erste Mal drüber berichten.
Ja, kann man so sagen, genau. Und dann gibt es den Peak of Inflated Expectation, also den Gipfel der erhöhten Erwartungen. Und der ist da oben irgendwo und da ist dann der größte Hype. Ja. Also zum Beispiel hatten wir so einen Hype natürlich bei den selbstfahrenden Autos, da haben wir viel drüber geredet. Jetzt ist gerade Connected Home, Deep Learning, Virtual Assistance, IoT, autonome Autos, Machine Learning ist gerade oben auf dem Hype. Ja. Das würde ich auch so sehen, das ist das, worüber wir reden. Und dann fällt das natürlich, weil der Hype so groß ist, dann fällt das ab. Dann gibt es diese, ich habe mir die deutschen Übersetzungen mal mitgebracht, das ist das Tal der Enttäuschung. Trial of Disillusionment. Und da fällt das dann so ab, weil natürlich kann diesem Hype gerecht werden. Ne? Mhm. Fällt das so ab und dann gibt es den Slope of Enlightenment. Das ist dann der Pfad der Erleuchtung. Genau. Und am Ende, wenn es dann durch ist sozusagen, dann ist es auf dem Plateau of Productivity, also auf dem
Jetzt haben wir es noch mal kurz zu sehen, weil du warst natürlich genau davor als VR-Experte. Nein, das ist vollkommen passend, dass du als VR-Experte genau vor VR bist.
Ja.
Und jetzt sieht man, dass also VR ist in diesem Hype-Cycle das einzige Produkt oder Technik, die auf diesem Pfad der Erleuchtung ist, also auf dem Weg zur Produktivität.
Mhm, genau. Also und das ist tatsächlich ganz interessant, dass wir zum Beispiel auch gesehen haben, die Google Glass, die war ja mega gehypt vor 3-4 Jahren. Mhm. Und dann hat sich auf einmal keiner mehr dafür interessiert. Und jetzt denken alle, das war ein ganz großer Flop. Es war auch ein Flop, wenn man es so sieht, dass es halt in den Mainstream reingeht. Ja. Aber in der Industrie und in irgendwelchen Logistikzentren fängt es jetzt erst an, dass die Leute im großen Stil Google Glass einsetzen. Das heißt, es ist ganz oft so, dass wenn wir irgendwas als Flop empfinden, ist das längst in den Mainstream reingekommen. Der Hype ist einfach nur nicht mehr so groß.
Ist es nicht aber auch so, dass es damals Datenschutzprobleme gibt mit Google Glass? Also wenn man sie so einfach auf der Straße benutzen würde?
Durchaus, klar. Ja,
also dass es sich wirklich auch nur eignet für Produktionsstätten oder
ich würde halt jetzt
Räume. Du willst halt auf der Straße nicht so ein Ding tragen einfach.
Ja, aber ich meine, andere Leute wollen ja auch nicht beobachtet werden, nee, so ein Ding oder erkannt werden.
Aber wenn du jetzt sagst, dass die Erwartungen zu hoch sind, wenn natürlich du gerade zitierst, dass Mark Zuckerberg gestern sagt, er will 1 Milliarde VR-Menschen, Brillen, Geräte wahrscheinlich, also Geräte unter die Leute bringen, dann ist das ja die Erwartung, die auch selbst das Plateau der Produktivität wahrscheinlich nicht erreicht.
Natürlich nicht, nee.
Genau, und das heißt, die Branche ist schon zumindest ein bisschen selbst schuld. Also es sind jetzt
auf jeden
nicht nur
Fall,
wir,
das, die, ist ja, aber das, ist ja, das ja. ist ja das Spiel. Okay. Du musst ja den Hype erzeugen, um Kapital einzusammeln und so weiter und um die Leute heiß zu machen. Das heißt, der Hype ist ja schon wichtig, aber eigentlich ist da schon direkt eingepreist, dass niemand den Hype eigentlich so, ja, in die Realität umsetzen kann.
Auch weil die Preise für die Technik einfach noch so hoch sind, oder?
Ich denke, das ist das größte Problem, dass die Leute, ich sehe auch auf Heise Online, da war es am Anfang so, als wir mit Virtual Reality angefangen haben, da haben alle gesagt, braucht kein Mensch und alles scheiße. Und jetzt sagen die Leute, brauche ich noch nicht. Also da sagen alle, ich warte noch ab. Also das finde ich ganz interessant, da hat sich das auch im Heise Forum so ein bisschen verändert irgendwie. Dass die Leute sagen, nee, natürlich gebe ich jetzt nicht, was haben wir gesagt, 450 Euro kostet jetzt die Oculus Rift,
genau.
Die HTC Vive noch ein bisschen mehr und du brauchst auch noch einen fetten PC dafür.
Ja.
Nee, das ist mir alles noch zu teuer. Ja. Das
genau, das
ich auch
haben
total.
Einige im Forum auch angemerkt, also man braucht ja eben den PC oder die Playstation, man braucht die guten Grafikkarten und das ist ja alles nicht günstig. Und wenn dann Jugendliche das vielleicht haben wollen, werden die Eltern nicht sofort sagen, naja, so viel Geld geben wir mal eben für dich aus, nur damit du ein bisschen spielen kannst.
Was ich halt auch als Enttäuschung sehe, ist, dass wenn man das, also wir haben das ja nur wirklich lange begleitet. Also ich habe gesehen, wir haben ja auch einen Kommentar von dir von vor 3 Jahren, dass du schon eine Meinung dazu hattest, wie das quasi so ausgeht, dass wir jetzt seit 1 Jahr diese Geräte haben und dass aber für mich das Wichtigste immer noch die Inhalte fehlen. Also richtig der Titel, wo man sagt, also dafür brauche ich das Gerät.
Also es sind tatsächlich zwei Sachen. Ja. Also für das, was VR jetzt bietet, sind die Preise zu hoch, das würde ich auch sagen.
Ja.
Ich denke aber, wenn es wirklich eine Killer-Applikation gibt, die alle haben wollen, dann sind die Preise nicht so hoch, weil dann sind die Leute bereit, auch extrem viel Geld auszugeben, wenn es irgendwas gibt, wo die Leute sagen, oh, das würde mein Leben aber wirklich extrem bereichern. Aber das muss ich natürlich sagen, dass ich habe eine VR-Brille an meinem PC im Büro angeschlossen und ich benutze die fast jeden Tag, aber immer nur für ein paar Minuten und gucke mir halt neue Releases an und spiele da ein bisschen mit rum und gucke mir das an und denke, aha, okay, cool, Facebook Spaces und so. Aber irgendwas, was mich da wirklich jetzt lange dran fesseln würde, sowas wie große
Spiele. Aber so wie es auch am Anfang war, du hast in dem Kommentar ja beschrieben, dass du, also ich glaube, das Zitat war irgendwie, dass du dich, muss man jetzt auch vorsichtig sein, lange nicht so auf die Arbeit gefreut hast wie jetzt, weil du jeden Tag dahin gehen wolltest.
Das ist sicher, setzt natürlich einen Gewöhnungseffekt ein. Ich freue mich, also es gibt immer noch genug Software, wo ich sage, oh wow, das ist cool gemacht. Aber es gibt halt wenig Sachen, mit denen ich wirklich lange Zeit verbringen will. Also sowas wie, ich habe bestimmt 120 Stunden Zelda gespielt, das Neue. Oder Fallout 4 habe ich sicher auch 80 Stunden gespielt. Und das sind so Sachen, wo ich wirklich gerne Zeit mit verbringen will. Und das ist in VR schon auch, aber nicht ein Titel, der mich jetzt da so reinzieht. Also sowohl Spiele als auch irgendwelche Produktivitätstools.
Genau, irgendwelche anderen Sachen.
Weil also was ich interessant fand, ich glaube, bei der Gamescom wurde das vorgestellt, dieses Spiel oder Lernspiel. Jetzt habe ich den Namen vergessen. Es ging um einen Atomunfall. Wie heißt es denn?
Ach, Tschernobyl.
VR, ja, genau. Ja, war plötzlich weg. Und das soll ja wirklich sehr beeindruckend gewesen sein. Aber das ist ja auch kein klassisches Spiel.
Nee, genau.
Sondern es ist eher, dass man das vielleicht in der Schule anwenden würde.
Ja, das hat mein Kollege Hartmut Gieselmann, kann man glaube ich sagen, das testet er gerade und das kommt dann irgendwann in CT im Heft. Ich glaube, er hat online auch was darüber geschrieben. Klar, ich kenne das jetzt nicht, ich habe mir das noch nicht so genau angeguckt, aber das ist halt, dieses Tschernobyl ist halt zeigt genau das, was ich auch an VR toll finde, dass man einen Ort besuchen kann und sich das fast so anfühlt, als wäre man da, ohne dahin gehen zu müssen. Das hat Mark Zuckerberg gestern auch gesagt. Man kann an einem Tag die ISS besuchen, keine Ahnung, nach Mekka und vielleicht noch irgendwelche Aliens abschießen in einer Stunde.
Oder ich meine, er hat das ja auch nicht so schön gezeigt, weil er hat sich ja nach Puerto Rico beamen lassen damit und das ist ja nicht gut angekommen, weil die halt auch vor dieser Katastrophenkulisse dann einen High Five gemacht haben in der Virtual Reality. Da hat er auch viel für einstecken müssen, ne?
Genau, also er hat in Facebook Spaces sich getroffen mit einer Produktmanagerin, glaube ich, und dann gezeigt, ja, wir können auch Katastrophengebiete hier in die VR reinholen und hat dann so ein 360-Grad-Video aus Puerto Rico gezeigt und dann haben sie gesagt, wie toll alles ist.
Er ist halt voll, genau, er hat gesagt, wie toll das ist, dass sie da sein können, ohne darauf einzugehen, aber das ist eher so PR-mäßig halt ein bisschen schiefgelaufen. Was ich, auch meine persönliche Erfahrung, wenn du sagst, dass du jeden Tag reinguckst, die Frage wäre ja, wie oft machst du das zu Hause? Und also bei mir ist, ich habe ja die PlayStation VR, ich habe, glaube ich, noch die letzte bekommen, die es damals in Hannover noch gab. Und inzwischen liegt die auch im Schrank.
Ich habe auch die PlayStation VR zu Hause, also das einzige VR-Headset. Ich habe lange Res gespielt und oft, das fand ich irgendwie total super. Und ich muss ansonsten zugeben, dass ich zum Beispiel Farpoint spielen wollte mit diesem Gun-Controller. Und ich bin da seit Wochen nicht dazu gekommen. Also ich benutze meine VR-Brille für Windows am PC mehr als die PlayStation VR, weil einfach mehr Titel rauskommen.
Also es ist bei mir immer noch so, dass jedem, dem ich es zeige, wenn wir Besuch haben oder so, die sind total beeindruckt. Und dann kann man das auch mal 3-4 Stunden spielen. Aber dass ich jetzt auch inzwischen irgendwie einfach nicht das Gefühl habe, ich möchte das weiterspielen. Also ich habe dieses, Pong...
Holoball.
Genau.
Ja, genau. Du erkennst das Potenzial und denkst total geil. Boah, ich will jetzt das, was ich jetzt gerade sehe, ist total blöd. Aber ich erkenne dadurch das Potenzial und freue mich auf die Zukunft. Ja. Also so ist eigentlich immer die Reaktion, dass die Leute sagen, dass was sie sehen, wir kriegen jetzt hier gar nicht.
Ich wollte noch kurz eine Frage, bevor wir zu den Zuschauern gehen, weil natürlich wollen wir die Zuschauer fragen. Und zwar, du hast ja gesagt, die Killer-Anwendung fehlt noch. Genau, das hätte ich auch, ich habe es glaube ich nicht so geschrieben, weil ich finde immer einen komischen Begriff, aber du bist ja jetzt so ein bisschen drin. Da hast du irgendwas auf dem Schirm, wo du sagst, das könnte das werden?
Also ich bin natürlich sehr gespannt auf Fallout und auf Skyrim und auf Doom. Also das sind alles Sachen von Bethesda, die relativ im engen Zeitraum vor Weihnachten für VR rauskommen sollen. Ich bin aber skeptisch, weil ich die Sachen angespielt habe. Doom noch nicht. Doom soll auch ganz gut sein. Aber Fallout und Skyrim, das sind Sachen, die will man eigentlich gerne in VR spielen, aber es funktioniert nicht.
Na gut, also Doom möchte ich. Ich glaube, das würde ich nicht aushalten. Ich habe dir bei Resident Evil zugeguckt und das war schon erschreckend genug für mich, für mein Herz.
Also das sind so die Titel, wo ich sehr gespannt bin, ob sie es jetzt doch noch hinbekommen haben auf die letzten Meter, weil das, was ich auch bei Gamescom gesehen habe, steht auch auf Heise, mein Review dazu, das war wirklich schlecht, weil man hat gar kein Gefühl für die Wanderschaft bekommen, dass man in großen Bereichen rumläuft, man muss sich immer teleportieren. Wenn ich das normale Bewegungsmodell benutzt habe, ist mir ein bisschen schlecht geworden und das hat einfach keinen Spaß.
Okay. Genau, weil dann wäre nämlich die andere Frage.
Aber wer weiß, ne?
Genau.
Also vielleicht wird das toll.
Aber es kommt noch vor Weihnachten, weil das wäre die andere Frage wäre dann, und das fragt Speedcold auch, ob es nicht eine Nachricht gab, dass Valve neue Linsen einsetzen wird und das jetzt an der, ich weiß nicht, ob oder, dass an der HTC Vive 2 gearbeitet wird, weil die Frage wäre ja, ob kommt die Killer-Anwendung überhaupt noch für die erste Generation der Geräte?
Also die Sachen werden, wir haben ja Steam VR, ist ja eigentlich so die größte Plattform dafür, die wird kompatibel bleiben. Das heißt also auch, wenn es eine neue VR-Brillen-Version Generation gibt, werden die Sachen kompatibel bleiben. Und die Nachricht, dass an einer HTC Vive 2 gearbeitet wird, das würde ich so nicht sagen. Stimmt, dass Valve ist ja eigentlich so der Hauptentwickler hinter der HTC Vive. Ja. HTC stellt die Dinger her, aber die ganze Technik kommt von Valve, also die Leute, die Steam machen. Und die haben jetzt gesagt, dass sie jetzt auch neue Panels unterstützen und dass sie neue Tracker haben. Und sie laden damit sozusagen andere OEM-Hersteller ein, mit der Technik, die Valve entwickelt hat, neue VR-Brillen zu bauen. Aber man munkelt, dass LG da irgendwas bauen soll. Da gibt es aber auch noch nichts richtig Offizielles. Mhm. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass HTC auch schon an der Vive 2 arbeitet. Ja. Aber das wird, wenn es dieses Jahr noch kommen würde, dann wissen wir das jetzt. Also dann würde genau. das schon längst alles angekündigt fürs Weihnachtsgeschäft sein. Das Problem ist einfach die Auflösung, definitiv.
Ja, genau, das hätte ich nämlich auch gesagt. Also selbst bei der PlayStation VR, wie die das ja schon gut macht, selbst da würde ich sagen, es fehlt halt dieses...
Richtig, und da ist halt einfach das Problem, dass wir dafür noch nicht die Processing-Power haben. Weil wir müssen bei VR, erstmal ist es so, dass bei normalen Spielen reichen ja eigentlich 30 FPS, 30 Frames pro Sekunde reichen, dass es einigermaßen flüssig aussieht. Es gibt Leute, die sagen, ich brauche 60, aber eigentlich nicht. Mhm. Bei VR braucht man 90. Und das bedeutet, wir brauchen viel mehr Processing-Power.
Also Bilder und viel mehr Auflösung auch noch. Die kommt
und
auch
viel
noch
mehr Auflösung. Und das Problem ist, dass diese 90 Frames beim normalen Spiel, wenn das mal kurz einbricht, die Framerate, ist das nicht so wahnsinnig schlimm, wenn das irgendwie von 60 mal kurz auf 40. Bei VR gibt dir das sofort Übelkeit, weil du denkst sofort, dein Kopf bleibt irgendwie stehen oder so. Das heißt, du musst stabil 90 Hertz liefern und du musst zwei Bilder berechnen. Ja. Einmal fürs linke und einmal fürs rechte Auge. Und das bedeutet, dass die Auflösung für VR, wenn du die gleiche Grafikqualität haben willst wie für einen normalen 2D-Monitor, brauchst, das wird immer weniger sein. Also du hast immer eine geringere Auflösung in VR. Also die 2D-Monitor-Auflösung ist ja im Moment schon fast 4K der Standard. Und wenn du 4K in der gleichen Grafikqualität für VR machen willst, das gibt es keine Grafikkarte, die das im Moment schafft.
Gut, aber dann wäre halt die Frage, ob es nicht vielleicht einen Titel gibt, der so, was weiß ich, also du hast gerade Zelda aufgezählt, das ist eines der wichtigsten Spiele dieses Jahr, ist das ja jetzt nicht unbedingt durch seine hohe Hardware-Anforderungen bekannt ist.
Zelda ist ein schönes Beispiel dafür, dass man mit kleiner Hardware und einem stimmigen Grafikdesign auch eine ganz tolle Welt schaffen kann. Aber das kann halt Nintendo.
Und ja,
das
vielleicht kann sollte Nintendo mal die VR-Brille.
Nintendo hatte ja schon vor vor Jahrzehnten hatten sie ja den Virtual Boy, der total gefloppt ist. Und ich glaube, Nintendo ist auch mit dem, die haben ja auch mit dem autostereoskopischen 3D bei dem Nintendo 3DS experimentiert. Die sind jetzt erstmal durch mit solchen Experimenten. Die spielen jetzt
erstmal safe.
Vielleicht
müssen sie den mit dem Raspberry nochmal, Virtual Boy Classic, das ist doch bestimmt die Idee.
Also mehrere Fragen, was wird die Killer-Anwendung? Wir hatten im Forum, hat schon einer gesagt, wenn Minecraft käme, würde
Minecraft das... gibt es längst für VR.
Aber hat ihm geschrieben, für die PS, also für die PlayStation, dann würde er das irgendwie sofort machen.
Ah ja, okay. Also für Windows und für Gear VR gibt es das schon.
Und was irgendwie sehr überzeugend war für einen Zuschauer, für einen Leser, ist Need for Speed Shift 2 Unleashed. Mhm. Das wäre wohl ziemlich cool gewesen.
Da kann man halt Drive Club oder also es gibt einige Autosimulationen, die VR.
Das Schöne daran ist halt, dass man nicht diese Bewegung, dieses Bewegungsproblem hat, weil man sitzt ja einfach im Cockpit.
Ja, aber du hast die Beschleunigung spürst du nicht und das ist auch schon. Also ich kenne auch Leute, die können keine Fahrsimulatoren in VR spielen, denen wird dann schlecht davon.
Okay. Aber das sind wahrscheinlich die, die auch im Auto nicht lesen können.
Ich habe mir Drive Club glaube ich, gekauft oder war das dabei, weiß ich nicht mehr, bei der PlayStation, das fand ich halt einfach grafisch und inhaltlich.
Es war grafisch ganz schrecklich. Da konnte man schön sehen, wie stark man die Grafik runtertunen muss, um das in VR zum Laufen zu bringen.
Mario Kart.
Ah, alles Nintendo-IP.
Ja.
Genau, Rot-Schwarz schreibt, für mich persönlich ist VR eher interessant, um zum Beispiel Phobien oder Traumata zu behandeln, also im medizinischen Bereich. Die Games fand er bisher nicht so prickelnd. Das ist ja auch tatsächlich ein Bereich, wo das eingesetzt wird, also zum Beispiel gegen Höhenangst oder Spinnenphobien. Und das funktioniert wohl ganz gut. Also,
das auch in der Bildung, also im Training. Also das fand ich, war ein ganz faszinierendes Ding, dass ich mal bei der Bahn so eine Trainingssimulation gemacht habe, wo ich gelernt habe, wie man ICE abschleppt, wenn der stehen geblieben ist als Zugführer. Und ich habe das so gemacht und mit dem Akkuschrauber fummel. Und ich habe danach wirklich gedacht, okay, ich kann das jetzt. Also ich habe das auch immer noch abgespeichert. Ja. Und das fand ich, war für mich sehr augenöffnend, dass jedes andere Medium, was mir das beigebracht hätte, wäre nicht so effektiv gewesen. Also natürlich wäre es wirklich zu machen, wäre natürlich das Allerbeste gewesen. Aber VR kam da wirklich gut dran. Und klar, Phobien, Traumata, also das ist sowieso falsch, dass man VR nur als reines Gaming-Medium sieht. Bloß ich würde mich wundern, wenn, sagen wir mal, wenn irgendein cooles Nicht-Spiel kommt für VR, Sind die Leute dann bereit, so viel Geld dafür auszugeben, für sowas wie Google Earth in VR oder so, was es ja schon gibt und was total cool ist?
Nee, dann wahrscheinlich doch eher Facebook halt Spaces das, oder sowas.
Das aber würdest du dafür Geld ausgeben, so viel?
Nee, dafür ist mir das zu teuer. Also ich muss ja wirklich sagen, ich habe irgendwann aufgehört, Spielekonsolen zu kaufen und ich müsste mir alles neu anschaffen. Ja. Ich habe auch keinen Windows-Rechner mehr. Also ich müsste wirklich viel Geld hinlegen, um das überhaupt machen zu können.
Das wäre halt dann,
ich mache das halt nur hier, ne? Was wir halt so rumliegen haben.
Das wäre ja dann dieses Plateau der Produktivität. Ja. Also da würden wir dann jetzt hier nicht mehr so viel von mitbekommen, aber wir hatten die Woche diese Ankündigung von Nvidia, dass irgendwie Designer so zusammenarbeiten sollen, so sollen so Autos designen und können dann überall auf der Welt sein und so, aber das wäre irgendwie nicht das, was wir uns vorgestellt haben, als du vor 3 Jahren uns gesagt hast.
Ja. Ich habe also in dem Text, den du zitiert hast,
ich meine allgemein beim Mittag.
Klar, aber das hat man auch gestern bei Oculus/Facebook gesehen, dass sie weniger. Also sonst haben sie immer einen starken Fokus auf Spielen gehabt und jetzt hatten sie wirklich einen Fokus auf Produktivität, dass man jetzt seine Windows-Fenster so in seinem virtuellen Raum anordnen kann und so mit der Hand so rumwischen kann, so cool, Science-Fiction-mäßig und vor allem die sozialen Anwendungen. Das sind ja auch, das hat hier auch jemand auf YouTube gesagt, habe ich gelesen, dieses Rec Room, das ist so ein soziales Spiel, wo man sich halt in so einer Lobby trifft und dann kann man sich unterhalten, aber man kann auch Spiele zusammen spielen. Das ist ein Riesenerfolg. Also das ist was die Leute wirklich wollen, sich in VR treffen, sich in VR kommunizieren.
Also was man früher bei ICQ gemacht hat, einfach in
oder
so
Second
Raum.
Life.
Ja, oder Second Life, genau.
Das wäre so die Idee. Ja. Und das ist ja das, was Facebook mit den Spaces immer so im Ziel hat.
So ein bisschen auch als Telepräsenz und so. Und man muss bedenken, dass Microsoft hat ja jetzt Altspace VR gekauft, die ja sogar genau sowas machen wie Second Life in VR. Also da, das ist im Moment, glaube ich, das ist jetzt so innerhalb der VR-Szene ist gerade Social VR der große Hype. Dass man sagt, Spiele haben nicht funktioniert, jetzt wollen wir Social
Aber ist da nicht die Oculus Go mit 200 US-Dollar dann eigentlich ein guter Einstieg?
Ja, da bin ich sehr zwiegespalten. Also da hast du schon recht, das ist vielleicht gut für die VR-Welt. Man muss allerdings bedenken, dass die Oculus Go eine sehr abgespeckte VR-Brille ist. Das heißt, was ich toll finde in VR, ist wirklich, dass ich mich in diesem Raum bewegen kann, dass ich auch unter den Tisch gucken kann, dass ich in die VR reingreifen kann. Und es geht alles nicht mit Oculus Go.
Oh,
das ist nur ein sogenanntes 3DOF, also es gibt nur 3 Dimensionen der Bewegung. Das heißt, ich kann den Kopf bewegen, hoch, runter und so weiter, aber mein Körper ist fest.
Ja.
Und das sind auch Sachen, die mir auch manchmal ein bisschen Übelkeit verursachen, dass wenn ich meinen ganzen Körper bewege, dass sich das nicht in meinem Sichtfeld widerspiegelt. Und was ich auch schade finde, es gibt zwar einen Handcontroller, der ist aber so ein bisschen fast genauso wie die Wiimote damals, dass man so ein Ding in der Hand hat und man kann dann so einen Lichtstrahl bewegen, sozusagen wie so ein Laserpointer, aber man kann nur sein Handgelenk bewegen, aber nicht den ganzen, Arm. Und ich finde, das ist halt ein sehr, sehr rudimentäres VR. Mhm. Und ich finde diese ganzen Systeme insofern schlecht, weil es so viel Entwicklungsleistung bündelt. Das heißt, die Entwickler müssen sozusagen immer darauf achten, dass sie diese schlechten VR-Geräte auch mit unterstützen, anstatt dass sie von vornherein ins echte Sachen entwickeln. Und das ist
Also fändest du auch diese VR-Brille Santa Cruz, also die kabellos ist eigentlich die richtige Entwicklung, ne? Dass das man sich wirklich losgelöst bewegen kann.
Ich finde auch, ein ganz großer Schritt sind auf jeden Fall die Windows-Brillen, also die von Microsoft entwickelten die heißen Mixed Reality, was Quatsch ist, sind ganz normale Virtual Reality-Brillen. Aber da habe ich erst nicht wirklich verstanden, was das soll, aber als ich mir das dann genau angeguckt habe, habe ich wirklich verstanden, okay, da muss man wirklich nur HDMI und USB in den Computer reinstecken und fertig ist der Kit. Mhm. Also du musst nicht mit so blöden Trackern fummel und irgendwie kalibrieren. Und Microsoft, das ist natürlich Microsoft-PR, aber die sagen, dass in ihren Studien, bevor sie das auf den Markt gebracht haben, dass sie herausgefunden haben, dass das größte Hindernis für VR ist der große Installationsaufwand. Und das ist auch der häufigste Grund, warum HTC Vive und Oculus Rift zurückgegeben werden, weil die Leute sagen, ich wusste nicht, dass ich da irgendwelche Sachen aufstellen muss und womöglich Löcher in die Wand bohren muss und so.
Oder das Wohnzimmer
ist groß genug. Das ist ja selbst bei der PlayStation VR so, dass du halt so viel Kabel, die sind zwar alle schön nummeriert und so, ist ein bisschen...
Super nervig. Und da ist es jetzt wirklich total einfach.
Ich habe gerade noch, weil wir das vorhin noch hatten mit dem, dass Leute sich da treffen können sollen. Also wäre jetzt meine Überlegung, dass dann vielleicht das Fernziel, und Fernziel heißt ja heute nur so ein paar Jahren, dass es halt sowas ist wie Leute sich heute Smartphones kaufen, nur um WhatsApp zu haben. Also ich kenne Leute, die haben gesagt, ich bin total gut ausgekommen ohne Smartphones, aber ich brauche WhatsApp, um zu kommunizieren. Und dann wäre diese Oculus Go irgendwann sowas, wenn man, also wenn jetzt sein, WhatsApp VR.
Also die Leute haben Angst, die Leute haben natürlich Angst, jeder Mensch hat Angst vor sozialer Isolation. Ja. Und wenn ich das Gefühl habe, dass ich nicht mehr eingeladen werde, weil ich kein WhatsApp habe, kaufe ich mir das natürlich. Ja. Ob ich mir jetzt vorstellen kann, dass die Leute sich künftig in Oculus Go irgendwie treffen, aber klar, kann sein, dass das ein Hype wird, dass sich Leute zum Cornern in der VR treffen oder was weiß ich. Ich sehe gerade,
gibt
es interessante Arcade-Entwicklungen von Christoph. Hallo Christoph, ich weiß, wer du bist und ich weiß, worauf du hinaus willst. er ist nämlich selber in der Firma, die sowas entwickelt. Finde ich aber trotzdem eine gute Frage, weil das scheint tatsächlich ein sehr erfolgreicher und lukrativer Bereich zu sein, diese VR-Arcades. Also die schießen wirklich überall aus dem
Boden. Diese großen Hallen, in denen man dann spielen kann.
Und die Firma, in der Christoph arbeitet, die haben Tower Tech gemacht. Das ist so ein Arcade-Shooter, der unglaublich viel Spaß macht und die auch das Bewegungsproblem gelöst haben, weil man hat so eine Knarre, man ballert so und wenn man an die andere Stelle will, dann kann man so ein Lasso ausschießen und sich dann so mit so einer ruckartigen Bewegung auf eine andere Plattform ziehen und sich dann verschanzen und so. Und das ist was man nicht zu Hause spielen will, weil man diese Knarre nicht haben will und weil man eigentlich auch noch so eine Plexiglas, weil es Tower, braucht man noch so ein Tower, hinter dem man sich verschanzen kann. Aber das ist was, wo ich mir gut vorstellen kann, wo Leute dann auch mal, keine Ahnung, 10 Euro für eine Viertelstunde zahlen. Um da gegenseitig so ein bisschen Dampf abzulassen.
Das ist was zwischen Lasertag und wie heißt
Spielhalle.
Das? Spielhalle.
Ja, genau. Das ist so ein Bereich.
Ja. Okay, das wäre ja so, haben ja also Computerspiele auch mal vor ganz langer Zeit angefangen, habe ich mir erzählen lassen.
Ja, also googelt das. Und achso, TowerTech, genau. Da gibt es auch ein Video. Das ist ein cooles Ding. Aber es gibt leider noch. Es gibt, habe ich jetzt im Kopf, man kann es in Deutschland, glaube ich, in einer Arcade schon spielen.
Dann war noch die Frage, da geht es jetzt dann wieder um die Technik. Es gab ja, also wenn ich das jetzt richtig habe, also was denkt ihr, und meistens war immer du, glaube ich, denkt von der Pimax 8K, das ist diese chinesische Brille, die...
Wo ich da im Trailer drin bin.
Ja, du bist in dem Werbetrailer, deswegen habe ich dir das geschickt.
Ich verklag die. Ja. Die haben mich nie mal gefragt. Ja. Die haben irgendein Video, wo ich das mal an deren Messestand ausprobiert habe und dann sieht man mich da in diesem Werbevideo. Ich bin erstaunt darüber, dass sie so ein, also ganz kurz, Pimax hat eine 8K-Brille, ist eine kleine chinesische Firma, haben eine 8K-Brille vorgestellt. Den neuen Prototypen habe ich noch nicht gesehen, ich bin aber sehr, sehr skeptisch und ich wundere mich über den Hype, den das Ding auslöst. Gerade im Heise-Forum kommt es mir fast so vor, als wenn die irgendwie Leute da bezahlen, die da Werbung für machen, weil immer kommt irgendjemand, sagt, oh, wartet doch auf die Pimax 8K. Und ich habe die Pimax 4K getestet. Es gibt ja auch immer noch keine andere 4K-Brille. Und die war so grottenschlecht, dass ich denen nicht zutraue, dass die 8K-Brille jetzt so wahnsinnig viel besser ist. Ich meine, was bringt einem die höchste Auflösung, wenn du eine Software-Plattform hast, die nicht unterstützt wird, und wenn du schlechtes Head-Tracking hast, wenn du schlechtes Hand-Tracking hast? Da ist es mir tausendmal lieber, dass alles andere geschmeidig funktioniert. Da kann ich lieber mit ein bisschen Pixeln leben.
Ne? Genau, du hast es ja vorhin auch erklärt, dass also die Lösung ist jetzt, also zumindest aktuell gar nicht eine Brille mit einer 8K-Auflösung oder einer ausreichenden Auflösung, weil die Technik dahinter, die Inhalte anzeigt, zu einem bezahlbaren Rahmen einfach noch nicht existiert. Genau. Also selbst wenn du eine 8K-Brille hast, musst du ja den Rechner haben, der 8K in 90 Hertz anzeigt.
Du kannst natürlich ganz, also in VR funktionieren auch Anwendungen mit ganz einfacher Grafik. Das ist ja auch ganz interessant, dass diese die Sachen, so diese Zeichentrickgrafik auskommen, dass das trotzdem Spaß macht in VR.
Ja, aber macht ja bei so Spielen auch. Also ich finde das gar nicht so überraschend. Also ich hatte jetzt den SNES Classic nochmal zu Hause, der hat ja auch nur, weiß ich nicht, 50 Pixel oder
ja,
so.
Ja, stimmt.
Und das macht ja immer noch Spaß, wenn die Inhalte gut sind. Deswegen habe ich gesagt, dass wenn man sich vielleicht gar nicht so drauf konzentriert, auf die Pixel, sondern auf die Inhalte und sagt, das ist also, was Nintendo halt seit Jahrzehnten vormacht,
ja,
dass genau. Das vielleicht der Weg ist.
Wie heißt nochmal diese Serie mit, diese Zeichentrickserie mit dem älteren Alkoholikermann, der mit dem Jüngeren immer durch den Weltraum steht? Kennst du doch auch. Gibt's auf Netflix.
Ach so.
Vergiss immer den Namen.
Rick and Morty,
ja,
ist
Rick
das?
Ja, Rick and Morty, genau.
Ich habe das nie geguckt.
Ach so, ich dachte, ich hätte es mal gehört.
Ich dachte jetzt erst an es war einmal Geschichte oder nee, so, aber der ist kein Alkoholiker. Nee.
Ja. Rick and Morty, ja. Davon gibt es eine VR-Experience, die recht einfache, flache Grafik hat. Das ist einer der besten VR-Titel, die es gibt, weil das einfach total geil ist, in dieser Zeichentrickserie drin zu sein und mit der Hand irgendwelche Sachen da zu machen. Ja. Deswegen hat Google die Firma auch gekauft, die das Spiel hat.
Jetzt hatten wir gerade kurz hier den Screenshot im Hintergrund, wo du das fand Volker jetzt wichtig, dir zu zeigen, wie du im Trailer bist.
Genau.
Ich wollte noch mal gucken, wir hatten vorhin...
Wir hatten hier einige Fragen von Martin K., der nämlich fragt, werden die erfolgreichen VR-Spiele eher Online-Multiplayer, asymmetrische Multiplayer, lokale Multiplayer oder Singleplayer sein?
Ja, gute Frage.
Das ist eine sehr lange Frage. Aber was meinst du?
Also asymmetrische Multiplayer wie Keep Talking and Nobody Explodes, das halte ich für eine sehr große Nische. Das ist zwar cool, aber das kann ich mir nicht vorstellen, dass das jetzt so eine große Welle schlägt. Lokales Multiplayer ist auf jeden Fall ein ganz wichtiges Thema, aber wirklich nur in Spielhallen. Das wird wohl keiner zu Hause richtig machen. Online-Multiplayer scheint ein Riesentreiber zu sein, weil es ist auch eine ähnliche Struktur wie diese Social-Sachen. Mhm. Also ob ich jetzt in Rec Room stehe und rumschnacke mit Leuten oder in Facebook Spaces oder ein Business-Meeting da drin halte, ist ja die gleiche Technik. Also das wird auf jeden Fall was sein. Und Star Trek Bridge Crew ist auch eines der tollsten VR-Erfahrung in der Gruppe.
Ich habe noch eins, was nicht dabei ist. Ich weiß gar nicht, ob das einen Namen hat, aber bei der PlayStation gibt es doch diese Titel, wo derjenige mit der Brille was anderes sieht als die auf dem Bildschirm. Mhm. Gibt es da einen Namen?
Playroom. Für? Ich glaube, es heißt nicht Playroom.
Ja, aber wie? Also diese Art von Multiplayer. Also das Blöde ist.
Das ist
ja
genau asymmetrisches Multiplayer.
Ach, das ist das.
Das einer hat die VR-Brille auf und ein anderer guckt auf Monitor und man spielt zusammen.
Und du hast ja gerade gesagt, dass ich finde das tatsächlich was Cooles, um das zu Hause zu machen, weil also eine Brille, wir haben ja gerade schon gesagt, wie teuer das ist, so die Technik zu Hause zu haben, aber dann hast du nur eine Brille am Ende und dann kannst du so alleine spielen, aber mit dem Bildschirm, diese Idee, dass man gegeneinander spielt und der eine hat halt nur den Bildschirm und der andere Brille, finde ich super und das macht tatsächlich ganz schön Spaß. Auch
aber es gibt wenig fesselnde, wenig fesselnde Spielprinzipien und Singleplayer ist natürlich klar die Königsdisziplin. Ja. Gerade Superhot VR, was da erwähnt ist, und Google Earth VR und Tiltbrush sind alles super tolle Titel. Interessanterweise auch, er schreibt VR-Spiele und nennt Tiltbrush und Google Earth VR, die ja gar keine Spiele sind.
Mhm.
Das verschmilzt alles so schön in VR. Es kann mehr Spaß machen, Google Earth über die Welt zu fliegen, als irgendein Spiel zu spielen.
Es gibt ja auch so Kunstprojekte, dass zum Beispiel dass Statuen einfach abgetastet werden und man sich sowas dann angucken kann in VR. Ne? Das ist ja auch
dass
man teilweise auch Kunst dadurch erhält, die zerstört wird.
Wir kannten ja den schon vor ein Chinesen. Ja, ich wollte nur noch mal betonen, ich habe das nur noch mal erwähnt, das ist ja fast so, als wäre ich irgendwie würde ich sozusagen Werbung machen für Pimax. Die haben mich aber wirklich gar nicht gefragt. Also
bald kannst du da für Nudeln
also
oder so
man,
Werbung machen.
Nur um das vorzulesen, für die jetzt nicht den YouTube-Chat sehen, es kam der Hinweis, dass wir können jetzt stolz später behaupten oder sicher sagen, dass wir dich schon kannten, bevor du ein chinesischer Werbestar wurdest. Und dann irgendwann.
Für eine Sekunde, ja.
The Great Gandalf schreibt, was ihn total nervt, ist, dass Brillenträger diese Brillen nicht wirklich nutzen können. Ne? Man muss Kontaktlinsen einsetzen. Aber du, wie
ich
machst du das?
Ich immer
denn?
Mit Brille.
Immer
also
mit
mich
Brille,
stört
ne?
das nicht. Aber das höre ich von vielen Leuten. Es kommt auch ein bisschen aufs Brillenmodell an.
Also ich habe immer Kontaktlinsen drin, wenn ich spiele. Also ich finde es tatsächlich bequemer.
Also ich mache das auch manchmal mit Kontaktlinsen, aber mich stört es ehrlich gesagt überhaupt nicht. Aber ich habe auch eine recht kleine Brille.
Ja, stimmt.
Und neulich wollte ich jemandem die Oculus zeigen, der eine große Brille hatte und der das Ding wirklich nicht drüber gekriegt.
Ja, dann
ist das bei Great Gandalf auch so.
Mit dicken Balken, sowas hier dann wahrscheinlich.
Das kann sein, ja.
Genau, aber beschlagen denn die Linsen sehr oft? Also ich habe nie so lange gespielt, dass es beschlagen hätte.
Habe ich schon mal gehabt, aber eher auf Messen. Zu Hause und im Büro eher nicht. Aber
also man merkt halt, wenn vor einem auch einer die Brille schon auf hatte, weil dann hat man ja auch immer schön so den ganzen Schweiß vom anderen. Aller Stirn. Ja.
Ein Hinweis aus dem Forum ist noch, auch in zwei verschiedenen, dass es halt den Standard nicht gibt. Also ich würde es jetzt, ich kann noch mal gucken, so übersetzen. Also ich muss ja auch immer gucken, gibt es das jetzt für die PlayStation oder für die Oculus? Das gibt's, ist bei anderen Spielen natürlich das gleiche Problem. Aber
gibt ja einen Standard im Prinzip, das ist Steam VR. Also Steam VR hat sich ja auf die Fahnen geschrieben, obwohl Valve selbst eine VR-Brille entwickelt hat, alle ernsthaften VR-Brillen zu unterstützen. PSVR geht halt nicht, weil das gibt es kein Steam. Aber alle Brillen, die es für Windows gibt, sollen davon unterstützt werden. Auch die Mixed Reality-Brillen von Microsoft. Ist zwar dann oft nicht ganz perfekt, weil die Sachen dann nicht auf die entsprechenden Controller umgebaut sind, aber im Großen und Ganzen wird das funktionieren.
Ich denke halt, da ist auch so ein Problem, würde ich jetzt mal sagen, dass die PlayStation VR, hatten wir das vorhin gesagt, ist wahrscheinlich die meistverkaufte von den großen VR-Brillen.
Wir wollten über die Zahlen kurz reden, weil das auch eine Frage war. Ne? Jemand hat im Forum gefragt, wie erfolgreich ist denn tatsächlich die PlayStation VR?
Ja, also Sony hat mal Zahlen genannt, dass sie jetzt, das ist schon ein bisschen länger her, dass sie jetzt so die Millionen geknackt haben. Das ist jetzt nicht wahnsinnig toll, aber zumindest auch kein Flop. Also es ist, glaube ich, schon, wenn ich das richtig weiß, es ist zumindest schon das erfolgreichste Peripheral für eine Sony-Konsole. Also, aber was gab es da vorher? Gab es diese Move-Controller und die Kamera? War ja auch alles nicht so toll. Aber ich denke schon, dass Sony hat natürlich viel Geld reingesteckt, gerade in die Subventionierung der Spieleentwickler. Aber ich denke mal, die werden da einen guten Schnitt mitmachen. Das wird sich auch weiter gut verkaufen.
Ja. Also es sind halt ein paar hunderttausend bei den. Was ich meinte, war.
Eine Million auf jeden Fall. Nee,
genau, aber so bei den anderen dann.
Bei den anderen, ich denke.
Weil es wahrscheinlich weniger sind.
Oculus hat vor der Preissenkung irgendwas, also deutlich unter eine Million gesagt. Ja. Aber sie haben ja dann diese Summer of Rift gehabt, wo sie dann so wirklich stark beim Preis runter sind. Ich denke, da werden sie jetzt HTC Vive verdrängt haben. Überholt haben, weil man sieht auch, man kann ja die Steam-Statistiken sehen,
ach so,
wie viele Leute mit welcher Brille spielen. Und obwohl die Oculus eigentlich nicht für Steam, also es gibt ja für die Oculus dieses Oculus Home, also da will Oculus ja selbst die Sachen verkaufen, aber trotzdem benutzen schon jetzt mehr Leute auf Steam die Oculus als die HTC Vive.
Ah, okay.
Das heißt, ich denke, dass die Verkaufszahlen der Oculus deutlich höher sind als die der HTC Vive.
Genau, also was ich vorhin meinte, war, dass die PlayStation VR ist nun quasi die mit dem geringsten geringsten Einstiegshürde, die günstigste, wenn man die PlayStation schon hat, was viele haben. Und aber die Titel, die großen, vor allem gibt es halt für die PC-Sachen. Also ich sage jetzt mal, also Oculus und Vive, weil man da einfach vielleicht insgesamt mehr Leute erreichen kann. Aber das ist vielleicht auch so eine Schwierigkeit, dass man dadurch einfach also, dass es halt nicht so kompatibel ist. Oder? Also, es ist jetzt nicht so wie bei PC-Spielen und Konsolen. Oder vielleicht ist das jetzt auch nur meine persönliche Erfahrung,
weil ich halt die PlayStation. Einer der allergrößten VR-Titel ist ja Resident Evil 7. Ja. Und das ist ja ein Exklusivtitel für die PlayStation VR.
Ja, gut, das geht jetzt immer unter meinem Fokus, weil ich, wie gesagt.
Also, zumindest die VR-Version kannst du nur auf PlayStation spielen. Aber ich finde, wir sollten nochmal über die Microsoft-Headsets reden.
Gerne.
Gerade was eben die Preise angeht, weil Microsoft da richtig gepusht hat, eben auch die hohen Systemanforderungen ein bisschen runterzuschrauben. Die gibt es noch nicht.
Ich gucke gerade, weil du hattest in dem Artikel dazu schon geschrieben, dass es irgendwie um die 450 Euro kostet, ne?
Zur Einführung.
Ne? Zur Einführung, okay.
Und das sind, die Dinger werden von OEMs hergestellt, von Acer, Asus, Lenovo, Dell und HP. Und die Erfahrung sagt ja, dass gerade so Kram von Acer, dass das nichts mit der unverbindlichen Preisempfehlung zu tun hat, dass die Dinger nach einem Monat fast die Hälfte runtergehen. Das heißt, ich glaube, dass diese Mixed Reality Headsets, die sind alle recht ähnlich. Es gibt vom Samsung jetzt auch Samsung auch eins, es kommt aber erst im nächsten Jahr oder später, dass die ganz schön viel Marktanteil erobern werden, weil eben Oculus und HTC nicht so in den PC Retail Channels drin sind und dass die ganzen großen Player, wie ich habe gerade schon gesagt, die Firmen, sowas wie Acer, die wissen natürlich, wie man PC-Hardware verkauft. Und ich glaube, dass davon die Preise total runtergehen werden. Und was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass Microsoft da besonders viel Wert drauf gelegt hat, die Systemanforderungen runterzuschrauben. Mhm. Während Oculus und HTC Vive, da brauchst du eigentlich mindestens eine GTX 79, also eine Grafikkarte, weiß gar nicht, was sie jetzt kostet, so im Bereich, keine Ahnung, 200, 250 Euro. Und Microsoft sagt, die Teile laufen auch mit Onboard-Grafik. Allerdings natürlich nicht die tollen Spiele, ne? Die sagen, aber das, aber bei der Oculus ist es auf jeden Fall so, wenn deine Grafikkarte zu langsam ist, dann kannst du nicht mal das Hauptmenü sehen, weil dann kriegst du schon Augenkrebs, wenn du das Hauptmenü benutzt, weil alles ruckelt. Und Microsoft hat da also großen Wert drauf gelegt, dass du zumindest
Dann könnte man diese sozialen Anwendungen oder sowas, die nicht so auf Grafik liegen und die vielleicht mehr Leute holen.
Und wenn die Dinger billig werden, und ich bin mir da sehr sicher, dass die schnell in den 200-Euro-Bereich kommen.
Ja, Nerdiger Freak sagt auch, na, wie ist es denn nach Weihnachten? Ne? Also werden sie da nochmal auffallen.
Also ich bin mir ganz sicher, dass die Mixed Reality Headsets, die werden, vielleicht kommen die sogar schnell schon an die 100-Euro-Marke oder so.
Also das wäre aber sehr günstig. Also dann wäre die Schwelle wirklich, glaube ich, gebrochen. Dann würden viele sagen, jetzt kann ich mir eine kaufen.
Das müssen sie aber eigentlich schnell machen, ne? Weil das Problem ist, dass die Leute ja langsam auch keine PCs mehr haben, sondern dass die Leute jetzt sagen, ich habe nur noch ein Tablet oder so. Das heißt, das ist jetzt wirklich, da geht Microsoft da jetzt wirklich aufs Ganze. Und was ich davon bisher gesehen habe, wir kriegen die Teile jetzt erst in, was ist heute? Am 17. Oktober sollen die rauskommen. Wir kriegen auch vorab keine Testgeräte. Aber ich habe die schon vorbestellt und ich hoffe, dass...
Da kommen dann gleich mehrere. Also da kommen die dann alle von den Herstellern.
Also alle wohl nicht, aber ich denke zwei, drei, vier werde ich schon haben.
Genau, das ist ja ein bisschen spannender als so, wenn dann immer so alle paar Wochen oder Monate kommt.
Und das wird die werden einen großen Einfluss haben, da bin ich mir ziemlich sicher.
Mhm. Ja, mal gucken, du wirst sie auf jeden Fall testen, ne? Und sagen können in ein paar Tagen dann, wie es aussieht. Hier schreibt jemand noch, Sebastian Schnacken, dass er glaubt, wegen dieser Bewegungsproblematik, also dass man eine Brille im Wohnzimmer hat, also das ist auch kein Holodeck für ihn, dass sich plötzlich Augmented Reality als der dicke Schlager herausstellen wird.
Ja, das ist ein guter Punkt. Also ich glaube auch, dass AR mainstream-mäßig sich schneller durchsetzen kann, aber es wird noch viel länger dauern, bis wir AR-Brillen haben, die wir gerne benutzen wollen. Das wird sicher noch, also steht ja auch im Hype-Cycle, ich glaube.
Ja, aber er war gerade in dem Tal der Enttäuschung.
Aber in dem Hype-Cycle sind auch noch so andere Zeichen. Also jede Technologie hat nochmal so eine Markierung und dann ist da eine Legende, wie lange das noch dauert, bis es auf dem Tal der Produktivität ist. Und das ist bei AR sind es auf jeden Fall noch ein paar Jahre.
Es hatte gerade auch noch jemand geschrieben, es ist leider hier weg als Frage, der sagte, im Museum findet er das auch spannend. Aber da hätte man ja das Problem, dass die Brillen so teuer sind und ob man sie irgendwie Diebstahl sichern kann. Aber ich glaube, dass doch da auch vielleicht Augmented Reality viel interessanter wäre mit dem eigenen Handy. Und es gibt ja noch diese Billiglösungen wie Google Cardboard und sowas, ne? Wo man vielleicht sagen könnte, was sich eigentlich nicht richtig durchgesetzt hat.
Also eher Daydream. Also Daydream von Google ist so ähnlich gut wie Gear VR oder wie die Oculus Go. Das ist halt auch so eine Drei-Achsen-VR, so eine einfache VR, ist aber viel besser als Cardboard. Und es gibt immer mehr Handys, die dieses Google Daydream unterstützen. Und da gibt man dann einmal 100 Euro für so ein Daydream-Headset aus. Das finde ich ist auch eine interessante Plattform. Aber richtig spannend sind die großen, wo man reingreifen kann.
Ja. Also für AR sagt Capilino, was ein gutes AR-Spiel auslösen kann, hat Pokémon Go gezeigt. Und da kann man sagen, da gab es ja tatsächlich schon mal einen Hype, während bei VR gab es noch gar keinen wirklichen inhaltlichen Hype. Also die Idee, also Leute wissen schon, was das ist, haben das schon irgendwie eine Verbindung damit, was das bedeutet, AR, auch wenn es vielleicht, weiß gar nicht, wie das alle anderen so genannt haben, aber ich glaube schon, größtenteils AR.
Aber das ist halt Handy-AR. Und das finde ich, also für mich ist AR wirklich, wenn ich irgendwie eine Brille aufsetze und irgendwo hingucke und dann wird realistisch verändert.
Natürlich, aber das ist ja...
Und da mit so einem Handy auf die Welt gucken, das finde ich
total aber also das hat sich ja auch überholt, sage ich jetzt. Also
außer die Kollegen. Das kommt ja jetzt der Hype.
Pokémon Go meine ich.
Ja, aber der Hype ist jetzt durch AR-Kit und AR-Core.
Die, mit der Brille ist aber schon, also das meine Aussage war und die von Capilino auch, glaube ich, dass einfach da schon zumindest gezeigt habe, dass sowas gehen kann und sehr erfolgreich sein kann. Auch wenn die Leute das Gerät schon hatten, hatten. Aber wenn vor allem die Preise dann noch so kommen, dass man das irgendwie hat, es gab auch mal die Bilder, dass Leute mit VR-Brillen in der Straßenbahn sitzen, ob das nur mit AR-Brillen passiert.
Wir hatten gerade den Hype-Cycle nochmal eingeblendet, wir können nochmal gucken, was Gartner sagt.
Pokémon, Das ist ja kostenlos, du brauchst halt nur ein Smartphone, was ja, ein Gyroskop
ist. Guck mal, das ist ein hellblauer Punkt, 2 bis 5 Jahre bis zum Plateau der Produktivität bei Virtual Reality. Und hier 5 bis 10 Jahre bis zum Plateau der Produktivität bei Augmented Reality. Ne? Ich weiß nicht, finde ich schon relativ, ist ein Unterschied. Deswegen, und wir haben jetzt AR, also die Einstiegsdroge sind jetzt die Handys, die sozusagen diese Linse sind, mit der man auf die Welt guckt. Und da gibt es jetzt ja zum Beispiel diese IKEA-App für iOS 11 für Apple, die schon echt cool funktioniert und die, wo ich auch sehe, das ist einigermaßen praktisch, sich anzugucken, wie der Sessel in meinem Wohnzimmer aussieht. Aber definitiv ist AR übers Handy-Display nur eine, meiner Meinung nach, recht langweilige Übergangslösung.
Sebastian Schnacken stimmt dir da, glaube ich, zu, weil er sagt, naja, zwischen Pokémon Go und dem, was er sich so vorstellt, was in Zukunft möglich wäre, da liegen Welten.
Auf jeden Fall.
Aber für mich, und deswegen möchte ich da schon auch widersprechen, natürlich liegen da Welten auch zwischen dem, was ich mir vorgestellt habe, zwischen VR, aber so jetzt auch nach diesem Gespräch könnte ich mir schon denken, dass diese Sachen erstmal, man kann mit Leuten kommunizieren, über dass die irgendwo auftauchen und so.
Mit AR?
Mit AR oder VR, aber AR hast du mich jetzt, glaube ich, schon überzeugt, dass das wahrscheinlich schneller gehen wird, vor allem wenn die Technik diesen ganz anderen Preis haben wird.
Ja, aber nur mit Brillen und nicht mit diesen Handys.
Nee, natürlich. Ja, okay. Ich rede jetzt immer nur von Brillen. Das mit Pokémon Go habe ich letztes Jahr gemacht, das ist auch schon vorbei, aber das diese Brillen in Verbindung mit dann vielleicht so ein paar Titeln, aber vor allem mit dieser sozialen Komponente, weil ich, also wenn es dann irgendwann sowas gibt wie WhatsApp, ich glaube, das könnte das machen, weil ich, das beeindruckt mich schon sehr, dass quasi eine Software zum Kommunizieren Leute dazu bringt, für Hardware teilweise auch mehrere 100 Euro zu bezahlen. Es ist ja nicht so, dass alle das günstigste Smartphone nehmen, sondern dann kommt noch dazu, dass es so einen Hersteller wie Apple gibt, der die Leute davon überzeugt, dass ein Smartphone 800 € kosten muss, in Verbindung mit, ich brauche WhatsApp und ich habe das Geld, zeigt ja, dass irgendwie zumindest in unserem Kulturkreis das Geld dafür da ist.
In der Tat. Also das ist, deswegen ist auch das Argument, ich finde VR auch zu teuer, aber wenn es die tolle App geben würde, die alle haben wollen, dann wäre es auch, dann könnte es auch sogar noch doppelt so viel kosten. Und es wäre ein Erfolg.
Wobei ich sage, ich hoffe, dass es nicht WhatsApp wird. Ich möchte ja trotzdem lieber, dass es ein Spiel ist. Aber ich bin jetzt so, zumindest kann ich mir vorstellen, dass die Killer-Anwendung nicht so aussieht, wie ich es mir vielleicht vor der Sendung noch gedacht hätte. Das finde ich ganz interessant. Und dass wir dann alle in Puerto Rico mit irgendwelchen Leuten reden. Genau, ja, sonst hast du noch
Hier Fragen? War noch so eine, naja, es ist eine Frage oder eine kritische Anmerkung von Rot-Schwarz, ob Microsoft denn dann auch mit dem Datenschutz, also wie sich Microsoft mit dem Datenschutz verhält. Denn man hat da schon schlechte Erfahrungen gemacht mit der Xbox One Kinect Online-Pflicht.
Ja, ja, gut, ich meine, Datenschutz, Oculus gehört Facebook und natürlich werten die alles aus, was es gibt. Also das heißt, da wird jede Kopfbewegung ausgewertet, wann ich wie oft welche Werbung angucke. Da werden dann schon schnell die Daumenschrauben angezogen. Deswegen ist da schon SteamVR wahrscheinlich die ehrlichere Plattform, denke ich schon, weil die von jeher mit dem Verkauf von Spielen Geld verdient haben und nicht durch den Verkauf von Anzeigen. Ja. Aber wie gesagt, man kann ja auch die Oculus Rift mit SteamVR nutzen.
Ja. Okay, also jetzt kommt als letztes noch die Frage, warum nicht Trema? Und dann sage ich nur, ich kenne tatsächlich, auch wenn ich es sehr gern benutze, ich kenne keinen, der sich sein Smartphone für Trema gekauft hat. Das ist leider so. Und ich kenne Leute, die sich es für WhatsApp gekauft haben. Ja, mehr möchte ich dazu
Telegram
nicht sagen.
Telegram hat da irgendwie den großen, also ich finde Telegram hat Trema abgelöst als.
Ja, eigentlich schon.
Aber das ist doch das, nee, da bin ich, das, da, das ist nochmal ein anderes Thema, das diskutieren wir in einer anderen heise Show.
Welchen Messenger sollen wir jetzt benutzen?
Genau. Warum nicht?
Ja.
So, ansonsten würde ich sagen, war das doch eine ganz interessante Diskussion und also du darfst jetzt deine Antwort auf die Ausgangsfrage, war es das jetzt schon mit Virtual Reality?
Nein, war es nicht. Also ich glaube, dass Virtual Reality uns erhalten bleiben wird, auch noch die nächsten 100 Jahre. Wenn, ja gut, dann haben wir wahrscheinlich irgendwelche Gehirninterfaces. Ja, aber die Entwickler-Community, die ist so begeistert und die ist so enthusiastisch und die Leute haben Bock drauf, Sachen in VR zu bauen. Und ich bin immer wieder beeindruckt, wie viele neue Sachen da kommen und wie kreativ die alle sind. Ist also mir eigentlich egal, ob sich das verkauft. Solange da die Entwicklergemeinde so groß ist, habe ich da immer noch großen Spaß dran. Und ich glaube, dann wird irgendwann auch die Killer-App kommen. Und die Verkaufszahlen gehen ja nach oben.
Mehr verkauft.
Und je mehr Software, desto besser. Also das dauert einfach länger. Und vielleicht wird es auch nie richtig im Mainstream ankommen. Aber tot wird Virtual Reality nicht mehr gehen.
Dann habe ich ja doch noch eine Frage. Du hast doch einmal wöchentlich diese VR-Sendung gemacht, wo du Spiele testest. Wann kommt das wieder? Das wurde auch gefragt. Machst du das?
Hätte ich total Bock drauf. Das hat mir auch wahnsinnig Spaß gemacht. Aber ich muss sagen, ich habe den Arbeitsaufwand unterschätzt, ja, weil das immer so viel Aufbauarbeit war. Also auch für unseren Videoproducer Producer Johannes, der dann immer hier mit mir bis in die Puppen hängen musste. Und dafür waren es mir auch ehrlich gesagt ein bisschen zu wenig Zuschauer. Also es war jetzt nicht wahnsinnig unerfolgreich, aber das erste Mal, dass ich das gemacht habe, da hatte das YouTube-Video irgendwie 50.000 Views. Und später hat sich das dann irgendwie so bei, keine Ahnung, 8.000, 9.000 eingependelt. Und das ist jetzt cool, ne? Aber trotzdem will ich das erst wieder machen, wenn ich das Gefühl habe, dass es genug Leute interessiert. Okay. Also vielleicht könnt ihr euch darauf einstellen, wenn Fallout oder Skyrim kommt, dass wir das dann nochmal machen. Das plane ich zumindest.
Okay, das ist doch eine gute Aussage. Jetzt gucke ich kurz aber in die Technik, ob wir noch die Sendung vom Wochenende ankündigen sollen. Dann kündigen wir noch an. Das kann ich dann jetzt machen. Das ist, ich weiß nicht, ob es Heise Show oder Ablenk oder wie es dann auch heißen wird. CT Zockt wird es sein. Und zwar wollen die Kollegen am Wochenende eine Lego,
oh ja,
Lego Millennium Falcon zusammen. Millennium Falcon zusammenbauen.
Weltrekordversuch.
Dieses Modell für 800 oder 900 Euro, ne?
Und mit wie vielen Teilen? 7541 Lego-Teile. Am Samstag kommt das. Alles Weitere seht ihr dann auf Heise Online. Und da kümmert sich dann der Kollege Volker Zutter drum. Aber dann sind jetzt alle unsere 400 Zuschauer drauf vorbereitet. Und ansonsten wünschen wir euch noch eine schöne Restwoche und sehen uns dann nächste Woche wieder.
Genau.
Ciao.
Tschüss.